SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg, schönen guten Abend. Mein Gast heute Abend ist ein SWR 2 New Talent. Der Pianist und Komponist Robert Neumann ist seit dem vergangenen Jahr im Förderprogramm des Südwestrundfunks. In der Jurybegründung heißt es, Robert Neumann strahlt eine große Reife, Souveränität und Natürlichkeit aus. Sein Klavierspiel ist ausdrucksstark, musikalisch mitreißend, technisch brillant und von struktureller Klarheit. Mit 4 hat er seine ersten Klavierstunden bekommen. Mit 8 schon als Pianist sein Orchesterdebüt gegeben. Heute ist er 18 und ich freue mich sehr, dass wir uns in dieser Stunde miteinander unterhalten und auch seine Musik hören werden. Robert Neumann, schönen guten Abend.
Ich grüße Sie.
Das SWR 2 New Talent Programm ist ein 3-jähriges Förderprogramm. Was beinhaltet es?
Nun ja, also zum einen ist es einfach nicht nur eine, sagen wir mal, Förderung, wie man sie in sozusagen in Stipendienprogrammen, in Förderprogrammen, herkömmlichen kennt, sondern sie beinhaltet auch, ja, ich würde mal sagen, so eine Art ideeller Förderung, die mich zum einen ja medial sehr stark präsentiert, im Hörfunk, im Fernsehen auch und mir auch die Möglichkeit bietet, in Studios Einspielungen zu machen. Ebenso wie sie auch einfach hier im Sendegebiet mir viele Auftrittsmöglichkeiten in verschiedenen Besetzungen auch zur Verfügung stellt. Also ich habe die Möglichkeit, solistisch mit einem Klavierabend aufzutreten, auch in Kammermusikabenden und auch, wie zum Beispiel im nächsten Januar dann hier in Stuttgart mit dem SWR-Sinfonieorchester, was sicher einer der Höhepunkte dieses Förderprogramms sein wird.
Das klingt sehr umfangreich. Was haben Sie denn bisher ja Außergewöhnliches erlebt und erfahren in den vergangenen Monaten?
Interessant war mit Sicherheit vor, ich weiß nicht, 2 oder knapp 3 Wochen die Einspielung des Opus 25 von Chopin im Hans-Rosbaut-Studio in Baden-Baden. Das war, ja, ich muss sagen, es ist ja meine erste CD-Produktion gewesen. Mhm. Und diese 2 Tage waren ja sehr intensiv auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es aber auch eine interessante Erfahrung insofern, dass es viel weniger anstrengend ist, als ich erwartet hatte. Es ist nicht wie ein Klavierabend, der einen bis auf die Knochen praktisch herausfordert, indem man 2 Stunden am Stück wie ein Besessener praktisch um sein Leben spielt. Es war eigentlich sehr, sehr komfortabel, die Arbeitssituation. Ich meine, wo hat man ein Konzert 8 Stunden lang, in dem man alle 5 Minuten ein Päuschen hat? Sozusagen, wenn man es etwas überspitzt. Deswegen, es war wirklich eine sehr angenehme Atmosphäre, auch mit unserem Tonmeister hier aus Stuttgart, Thomas Angelkorte. Es ließ sich sehr gut arbeiten, also wirklich wunderbar.
Über Ihre Musik, über Ihren Werdegang und Ihre Pläne sprechen wir heute Abend und natürlich hören wir Sie am Klavier. Zu Beginn mit der Etüde Nummer 5 von Frédéric Chopin.
Thank you.
Chopins Etüde Nummer 5 gespielt von unserem heutigen Gast, dem Pianisten und Komponisten Robert Neumann. Die Titel, Herr Neumann, die wir heute Abend in dieser Sendung spielen, haben Sie ausgewählt. Warum dieses Stück?
Ja, es ist eine schwierige Frage. Diese 5. Etüde in E-Moll, die übt auf mich so in dieser Reihe der 12 eine ganz bestimmte Faszination aus, weil sie hat einfach eine charakterliche Vielfalt. Abgesehen davon von den zwei komplett verschiedenen Formteilen, auch schon der erste bietet mit diesen wirklich unglaublich differenzierten Phrasierungen, Bögen, Artikulationen, ja, unglaubliche Vielfalt, so einen kleinen Kosmos in sich. Und ich denke, es ist eine der herausforderndsten Etüden, vielleicht sogar meine Lieblingsetüde von diesen.
Aber sie klingt, wenn Sie sie spielen, so leichtfüßig. Sie ist trotzdem herausfordernd.
Finden Sie das?
Ja.
Ja, dann das freut mich.
Man fragt sich dann als Nicht-Pianist immer, wie viel Arbeit steckt dahinter, das so leichtfüßig klingen zu lassen. Wie lange müssen Sie üben, um eine solche Etüde? Ich denke mal, Sie haben sie auch schon vor Jahren das erste Mal geübt. Aber wie viel Arbeit steckt hinter so einer Aufnahme?
Ja, so einstimmig kann man das nicht mit einer Zahl natürlich beantworten, wie Sie sich sicher denken können. Es ist einfach so ein Prozess und jedes Werk kann auch Schritte vorwärts machen, auch einfach im Verständnis, das Verständnis von einem Werk. Die Vorstellung entwickelt sich weiter, wenn man daran immer wieder mal arbeitet und es dann vor allem auch weglegt. Ich glaube, diese Trennungsphasen von bestimmten Werken tun der Beziehung zu einem Werk sehr gut.
Seit dem vergangenen Jahr sind Sie im SWR 2 New Talent Programm. Wann haben Sie selbst Ihr musikalisches Talent entdeckt? Wann kam die Erkenntnis, Klavierspielen macht nicht nur Freude, sondern ich kann das auch besonders gut?
Da müssen Sie vermutlich meine Lehrerinnen oder meine Eltern oder so fragen, denn ich glaube, dass dieser Moment, wenn es diesen Moment denn gab und es nicht so ein schleichender Vorgang war, wenn es diesen Moment denn gab, dann liegt er wohl in einer Lebensspanne, an die ich mich nicht mehr so gut erinnern kann.
Also schon sehr, sehr früh. Sie Relativ sind ja in einer Musikerfamilie aufgewachsen. Ihr Vater ist Cellist, Ihre Mutter Pianistin. Wie viel Musik war in Ihrer Kindheit?
Unheimlich viel. Also ich bin da praktisch auch in dieses Musikerleben praktisch reingeboren worden. Und als ich klein war, gab es auch immer, ich bin in die Proben mitgegangen von meinen Eltern. Es kamen Kollegen zu uns nach Hause zu Besuch. Also es war praktisch, und dann sowieso den ganzen Tag wurde bei uns geübt. Also dieser Lärm rund um die Uhr, sage ich mal jetzt so, das gehörte einfach dazu.
Worüber wurde beim Abendbrot in der Familie Neumann geredet?
Ich fürchte, was ich jetzt im Nachhinein sehr bereue, im Alter von 4 oder 5 Jahren habe am Tisch wahrscheinlich nur ich geredet. Was, glaube ich, dem Niveau der Gespräche nicht immer gut getan hat.
Mit 4 Jahren haben Sie den ersten Klavierunterricht bekommen. War das Liebe auf den ersten Akkord mit diesem Instrument?
Vermutlich hat diesen Anstoß nicht mal der Unterricht selbst gegeben. Ich war zwar von vornherein sehr begeistert. Ich hatte schon auch in meinem 4. Lebensjahr auch relativ viele Klavierstunden in sehr regelmäßigem Abstand, bevor ich an die Musikschule gekommen bin, dann mit 5 Jahren. Ich denke, überhaupt diese Verbundenheit zu den Klangwelten gab es sogar schon davor. Dadurch, wie ich eben gerade, was ich erzählte, dass da ständig irgendwelche Geräusche sind um mich herum, ständig vor sich gegangen. Und ich glaube, das war eigentlich dieses Entscheidende, was man eben kennt, was die Basis von Leben, von Kindheit ist. Das ist auch das, wovon man sich dann schwer trennen kann einfach.
Sie haben in einem Interview gesagt, wenn ich etwas hasse, dann ist es ungenutztes Potenzial.
Habe ich das gesagt?
Ja.
Das ist sehr radikal, aber das klingt gut.
Sind Sie ehrgeizig?
Kommt drauf an, wenn ich behafte Ehrgeiz eigentlich positiv. Das ist Zielstrebigkeit für mich. Und dann auf jeden Fall ja.
Dass Sie Ihr Potenzial nicht ausgenutzt hätten, das kann man Ihnen nicht vorwerfen. Im Alter von 8 haben Sie mit dem SWR Sinfonieorchester Ihr Orchesterdebüt als Pianist gegeben. Das war vor 10 Jahren. Welche Erinnerung haben Sie daran?
Das war ja nur mit den Streichern. Das war mit einem Streichensemble, mit Musikern des SWR. Und ja, es war einer meiner ersten Orchesterauftritte überhaupt, mit einem kleinen Concertino in A-Moll von dem russischen Pianisten und Pädagogen Juri Polunin, was auch ganz wunderbare Musik, auch pädagogisch wertvoll und einfach unheimlich schön. Und ich glaube, für Kinder gerade, die in sehr jungem Alter praktisch sich schon an etwas Klavierkonzert Ähnliches heranwagen, ist das eine wunderbare Musik. Und ja, ich denke, ich habe nur positive Erinnerungen. Vielleicht, wenn es negative gab, dann habe ich sie ausgeblendet, aber ich gehe nicht davon aus.
Können Sie sich noch daran erinnern, ob Sie nervös waren?
Ich glaube nicht, dass ich jemals nervös war, weil also bevor ich Vorspiele oder Konzerte hatte, wusste ich nicht, was ein Vorspiel ist. Und dann habe ich die wohl gespielt und habe gemerkt, niemand beschimpft mich, niemand beißt mich, niemand schießt auf mich. Und deswegen mittlerweile denke ich auch, also ich höre von vielen Leuten, dass sie nervös sind, dass sie Lampenfieber haben vor Auftritten. Und dann frage ich mich, warum, was hat man davon?
Also Lampenfieber kennen Sie gar nicht.
Ich frage Sie, was habe ich davon?
Das ist ja in der Regel nicht etwas, was man steuern kann.
Also wenn ich nichts davon habe, dann ist es doch auch nicht besonders vernünftig, sich der Sache auszusetzen, oder? Man ist ausgeliefert.
Wenn Sie das steuern können, ist das gut. Sie komponieren auch und darüber sprechen wir gleich ausführlich. Wir hören aber vorher ein Stück aus Ihrer Feder. Das hier ist der erste Satz aus der Klaviersonate Leviathan von Robert Neumann. war der erste Satz, Moderator aus der Sonate Leviathan von unserem heutigen Gast Robert Neumann. Herr Neumann, das ist Ihre erste selbstkomponierte Klaviersonate. Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
Schwer zu sagen, aber ich praktiziere mittlerweile, habe ich sozusagen mit dieser Methode vorlieb gefunden. Ich trage Ideen sehr lange mit mir rum, meistens Monate, bis ich tatsächlich also keine motivische Arbeit mehr leisten muss, auch formal eigentlich alles mehr oder weniger sitzt. Und die Notation bringe ich dann tatsächlich immer in ein paar Tagen hinter mich.
Was würden Sie sagen, ist typisch Robert Neumann an Leviathan?
Es ist tatsächlich so, ich experimentiere noch gerne rum. Ich habe jetzt im Leviathan tatsächlich nicht viel experimentiert, mehr alles eigentlich dem Konzept dieser programmatischen Idee untergeordnet. Und eben mit den sprachlichen Mitteln, mit den Farben, die mir eben gerade zur Verfügung standen, mit denen ich mich noch vor einem halben Jahr etwa identifizieren konnte.
Welche programmatische Idee meinen Sie? Also Leviathan ist eine Figur aus der christlich-jüdischen Mythologie, ein Seeungeheuer. Aber es ist in Ihrem Stück nicht nur das.
Nicht nur, also in dem ersten Satz, den wir jetzt gerade gehört haben, ist tatsächlich eigentlich der Kern, das zentrale Thema, dieses Seeungeheuer. Im zweiten Satz habe ich dann mein Augenmerk eher auf dieses skizzierte Staatssystem von Thomas Hobbes gerichtet, in seinem gleichnamigen, in seinem staatstheoretischen Werk, dem Leviathan, das auch ja Ähnlichkeit letztendlich mit dem Ungeheuer hat in seiner Verhaltensweise, dieser Staat, der die einzelnen Individuen, der die Figuren zugunsten der Funktionalität einfach verschlingt.
Wann haben Sie das erste Mal etwas komponiert? Wie alt waren Sie?
Mir scheint, dass ich sofort irgendwas hinzufügen wollte zu dem, was es gibt. Also ich glaube, als ich 4 oder 5 Jahre alt war, mit Sicherheit. Mir schien immer, ja, da sind so Noten gedruckt von Bach und von Chopin. Und da will ich dann auch. Da wollte ich am liebsten so einen Stift einfach nehmen und irgendwas reinkritzeln. Ich glaube, so. Das war meine Tendenz als kleiner Junge. Und ja, ich habe, glaube ich, früh auch dann angefangen, ohne Kompositionsunterricht tatsächlich zu nehmen, habe ich parallel zum Klavierspielen, denke ich, mit 5, mit 6 Jahren schon immer wieder etwas geschrieben, was natürlich jetzt nicht, was ich jetzt heute nicht mehr als Musik bezeichnen würde, aber ich denke, darin wurzelt es, so könnte man sagen.
Das waren die ersten Schritte. Sie komponieren ja nicht nur, Sie improvisieren auch gerne. Was macht daran Freude, auch, ich sag mal, sich aus dem vorgegebenen Fahrwasser der Noten anderer Komponisten herauszubewegen?
Ich denke, nicht nur dieses Fahrwasser und die Tatsache, dass man praktisch Noten spielt, die schon zig Dutzend oder hunderte Pianisten vor einem genau so gespielt haben oder mehr oder weniger so. Ich denke, der besondere Reiz ist eben, dass man nicht nur keinen Notentext vor sich hat, sondern auch, dass man sich komplett löst von, sagen wir mal, einem Drang der Perfektion. In der Improvisation haben wir ja wirklich den großen Vorteil, dass wir können Gelungenes improvisieren, wir können nicht so Gelungenes improvisieren, aber wir können keine Fehler machen.
Und es gibt kein zweites Mal.
Und es gibt kein zweites Mal. Das heißt, auch die Musik, sie kommt und sie ist praktisch ein englischer Gast. Man merkt nicht, wie sie gekommen ist und man merkt nicht, wie sie gegangen ist. Man weiß nur, sie war da.
Wir hören nochmal Musik von Ihnen. Ein Stück von Franz Schubert in der Bearbeitung von Franz Liszt, von Ihnen gespielt, bei den Schwetzinger SWR-Festspielen. Können Sie uns zu dem Stück eine kleine, kurze Einführung geben?
Ach, naja, also diese Liszt-Bearbeitung des Ständchens oder wie es in Osteuropa meistens genannt wird, Serenade. Ja, es ist einfach eine wunderbare Adaption des eigentlichen Schubert-Liedes für Gesang und Klavier. Sie bringt noch so eine, ja, diese romantisch, diese tragische Ader mit rein. Es ist viel dramatischer als das Original. Manche Menschen empfinden das heutzutage auch ein wenig als Kitsch. Aber für mich ist es einfach in seiner Einfachheit unheimlich ausdrucksvoll. Und ja, ich habe schon vor einiger Zeit, vor mehreren Jahren einfach zu diesem Stück gefunden und es lieben gelernt und es hat mich auch immer wieder begleitet.
Thank you.
Das Ständchen von Franz Schubert. Der Komponist und Pianist Robert Neumann ist heute mein Gast in SWR 2 Tandem. Seit dem vergangenen Jahr ist er im SWR 2 Förderprogramm New Talent mit jetzt 18 Jahren. Herr Neumann, als Sie 11 waren, haben Sie angefangen, an der Musikhochschule Freiburg zu studieren, als Jungstudent. Mit 15 waren Sie regulär eingeschrieben. Worin besteht der Unterschied?
Nun ja, das Jungstudium ist natürlich einfach, das ist eine Begabtenförderung für noch Jugendliche eben Musiker, die sozusagen darin besteht, einfach ihr Potenzial noch auszuschöpfen, während sie parallel ja ihre reguläre schulische Laufbahn eben absolvieren. Das ist eigentlich der Unterschied. Und dann ein reguläres Studium ist wie jedes andere Studium einfach ein Vollzeitstudium, genau.
Das heißt, Sie waren mit 15 nicht mehr auf einer regulären Schule, sondern nur noch an der Musikhochschule.
Genau, ich bin aus der 11. mit 14 Jahren raus. Ich war hier in Stuttgart auf einem Gymnasium und habe dann regulär den Bachelor begonnen dort.
Wie ist das, wenn man mit solch jungen Jahren an eine Hochschule kommt? Wie sind Sie von Ihren Kommilitonen aufgenommen worden?
Also es gab nie jetzt irgendwie die Probleme irgendwie eines Altersunterschiedes oder so, worauf Sie wahrscheinlich hinaus möchten, nicht? Im Gegenteil, also natürlich auch als ich mit 11 Jahren dorthin kam, von den Jungstudenten waren natürlich viele schon mit 14, 15, 16 Jahren. Ich denke, jeder hat so seine eigene Besonderheit dort und deswegen hat man sich auch dort eigentlich gegenseitig respektiert immer. Mhm. Es kam nie irgendwie zu Konflikten. Es waren wirklich, glauben Sie mir, es waren keine schulischen Verhältnisse wie das, was man typisch von Schulen kennt.
Also der Altersunterschied hat nie eine Rolle gespielt. Sie waren ja eigentlich immer der Jüngste, egal ob Musikhochschule oder Orchester.
Auch im Studium natürlich, als ich es begonnen habe, waren die meisten 2-3 Jahre älter als ich. Aber das war auch kein Problem. Ich meine, also, es stellt ja jetzt keine, sagen wir mal, kommunikativen Barrieren oder so.
Wie viel Raum nimmt die Musik in Ihrem Leben ein? Also haben Sie auch andere Interessen, Hobbys oder bleibt dafür gar keine Zeit?
Ich habe natürlich, es gibt Dinge, die mich faszinieren, aber bisweilen müssen sie einfach in den Hintergrund rücken. Also mich faszinieren alte Sprachen, besonders das Altgriechische und auch ja die altgriechische Literatur, die Philosophen, die Tragödien und überhaupt. Also ich bin ja doch eigentlich im Ganzen auch für die bildende Kunst und für die Literatur jetzt aus der Neuzeit interessiere ich mich natürlich, aber mein Leben reicht nicht mal für die Klaviermusik, die ich mir aneignen möchte.
Wir hören noch ein Stück von Ihnen gespielt, diesmal eine Sonate von Beethoven. Was lieben Sie an diesem Stück?
Natürlich wie alle anderen Beethoven-Sonaten, die ist einzigartig und vor allem wie die, gerade die fünf letzten, die man jetzt gemeinhin die späten nennt, die sowieso praktisch keine Gemeinsamkeiten mehr haben, in denen er nur noch experimentiert hat und was dann letztendlich auch so wegweisend geworden ist. Die Astur-Sonate, die 110, fasziniert mich besonders, weil in ihr stecken so viele andere Sonaten drin. Wenn ich sage, die Sonaten von Beethoven sind ein Organismus, dann ist vielleicht 110 das Gehirn.
Der Komponist und Pianist Robert Neumann ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Ein Wunderkind, ein Ausnahmetalent, ein Phänomen. So sind Sie schon häufig benannt worden. Bei diesen Bezeichnungen schwingt immer mit, da kommt noch was ganz Großes. Wo sehen Sie sich jetzt und in, sagen wir mal, 10 Jahren?
Naja, erstens mag ich diese Bezeichnungen nicht. Ich meine, Wunderkinder gab es einfach nicht so viele. Wunderkinder gab es vielleicht 2, 3 in einem Jahrhundert. Da gehören Mendelssohn dazu, Saint-Saëns und solche. Aber ich meine, wenn man jetzt von jedem einigermaßen irgendwie begabten Kind in einem Fach dann als Wunderkind spricht, das ist einfach, verstehen Sie, es ist eine Inflation und der Begriff verliert dann an Wert.
Aber wenn Kritikerinnen und Kritiker sagen, aus Ihnen wird mal ein Weltstar, wie wirken solche Erwartungen auf Sie?
Also Sie setzen mich ja nicht unter Druck. Ich meine, es gibt niemanden, den ich enttäuschen kann. Verstehen Sie, in Neue Bahnen hat Schumann über den noch unbekannten Brahms geschrieben, da kommt ein großer Sinfoniker auf uns zu. Der hatte noch kein Stück für Orchester geschrieben, der Brahms. Es gab nur so ein paar kleinere Sachen, Klavier, kleine Kammermusik, waren kleine Stückchen überwiegend. Da hat er gesagt, da kommt ein großer Sinfoniker auf uns zu. Mhm. Das hat dann irgendwie noch fast 20 Jahre, soweit ich mich entsinne, auf sich warten lassen. Gut, aber dann gibt es natürlich Menschen, wie wir jetzt zugeben müssen im Nachhinein, einen Schumann, der an diesen kleinen, an diesem wenig Material erkennen konnte, was da für eine Person vor ihm steht. Solche gibt es vielleicht heute auch noch, gab es sicher. Man muss sehen, ich versuche einfach immer aus dem Moment, aus den Möglichkeiten, die mir jetzt zur Verfügung stehen, das Beste zu machen. Und ja, ich glaube, diese Strategie hat mich jetzt noch nicht wirklich im Stich gelassen.
Wettbewerbe mögen Sie nicht. Sie spielen schon lange keine mehr. Warum nicht?
Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen Wettbewerbe. Ich meine, ich kenne viele auch gute Freunde von mir, spielen unzählige Wettbewerbe. Die besuchen so 4, 5, 6 Wettbewerbe im Jahr. Einige sind da sehr erfolgreich und gewinnen immer wieder irgendwelche Preise, sind Finalisten, gewinnen auch den Wettbewerb. Aber ich sehe den Nachteil, es schränkt einfach unheimlich das Repertoire ein, weil man, ich meine, zu den meisten Wettbewerben ist man bis mit 30 oder 32 Jahren zugelassen. Dann möchte ich lieber jetzt, die nächsten 30, 40 Jahre, die meine Augen und mein Gehirn noch richtig funktioniert und meine Finger, möchte ich lieber dafür einsetzen, Literatur zu lernen, kennenzulernen, was es gab und nicht zu sagen, jetzt habe ich in 2 Wochen einen Wettbewerb, ja, dann würde ich lieber doch nochmal die alte klassische Sonate und doch nochmal die Etüde von letzten Mal und nochmal das Präludium und Fuge. Und dann merke ich, gibt es wirklich viele, die dann 25 sind, die dann 30 sind und eine Beethoven-Sonate, eine Mozart-Sonate, ein Bach-Präludium und Fuge, eine Chopin und eine Liszt-Etüde gespielt haben und ein modernes Stück. Und das finde ich ein bisschen traurig.
Also eine Weiterentwicklung kann dann nicht stattfinden.
Ja, man stagniert einfach und es ist ein bisschen, also man lebt sozusagen in seiner kleinen, in so einer Marmeladeglaswelt. Weil es gibt natürlich einige unglaublich große Wettbewerbe, die dann Möglichkeiten bieten. Entweder, also ich meine, irgendwas muss ein Wettbewerb bieten. Es gibt zum Beispiel in Südeuropa, gibt es an den Mittelmeerstaaten, da gibt es wirklich, also ich glaube, wenn ich sage Tausende, dann ist das nicht übertrieben. Es sind nicht Hunderte, es sind Tausende kleiner Wettbewerbe, sogenannter internationaler Wettbewerbe, die in irgendwelchen Dörfern stattfinden. Ja, eben alle Altersklassen irgendwie vertreten sind und es dann irgendwie, weiß nicht, ein Preisgeld für den ersten Preis von 150 Euro und ein Preisträgerkonzert in Santa Maria della Croce gibt. Mhm. Ja. Dann ist das natürlich schön, da gespielt zu haben. Vielleicht war das Hotel gut und vielleicht war die Pizzeria gut. Und es war auch ein schöner Pinienwald hinter dem Konzertsaal. Aber letzten Endes, also dadurch bin ich weder als Musiker bereichert, noch ist dadurch meine Biografie, noch meine Reputation, noch irgendwas bereichert. Und als Musiker habe ich eher was verloren, dadurch, dass ich nochmal mein altes Repertoire aufgefrischt habe, statt mir Neues anzueignen. Also irgendwas, denke ich, muss ein Wettbewerb einem immer bieten. Entweder sind das irgendwie gute Folgekonzerte, mediale Präsenz.
So wie das SWR2 New Talent Förderprogramm Ihnen hoffentlich viel bietet.
Genau, eben. Das ist zum Beispiel, das ist so eine richtig vielseitige Art von Unterstützung.
Was haben Sie sich für diese kommenden 2 Jahre, die das Förderprogramm jetzt noch weitergeht, vorgenommen? Bleibt da auch noch Zeit fürs Komponieren?
Ich hoffe es sehr. Also sowieso mit dem Komponieren ist so eine Sache. Das ist ja ganz anders als mit dem Klavierspielen, mit dem Üben tatsächlich. Ich meine, es gibt Tage, da stehe ich morgens auf und denke, ich habe keine Lust zu üben. Aber man setzt sich trotzdem hin und selbst wenn man dann spielt wie so ein Hühnerfilet aus der Tiefkühltruhe, dann hat man wenigstens geübt. Das heißt, man hat irgendwie seine mechanistischen Abläufe da auf Vordermann gebracht, die sind alles gut. Ja, mit Komposition ist es anders. Ich meine, entweder ich schreibe einfach so vor mich hin und dann kommt eben das meiste in die Tonne, oder ich selektiere gleich, wenn die Ideen kommen. Das ist besser. Vor allem, wenn es viele gibt, und manchmal gibt es Tage, da gibt es viele, dann gibt es manchmal Wochen, es gibt gar keine. Also es ist immer so, das ist wirklich eine Phasensache. Manchmal packt es mich und dann bricht sozusagen so irgendwas, was sich angestaut hat, über mich herein. Dann muss ich mich wirklich einige Tage einfach hinsetzen und stundenlang schreiben, damit das Material nicht verloren geht. Und an anderen Tagen oder Wochen sogar, zum Teil lange Perioden, lässt mich einfach praktisch diese Quelle komplett mit mir alleine. Das ist auch nicht schlimm, weil dann kann ich meine Aufmerksamkeit wieder anderen Dingen zuwenden. Aber insgesamt ist einfach das Verhalten eines, ja, ich, auch Komponist ist ja so eine Sache. Ist man Komponist, wenn man viel schreibt, wenn man erfolgreich schreibt, oder ist man Komponist, wenn man überhaupt irgendwas schreibt, wenn man eine Idee hat? Ist man Komponist, wenn man viele Ideen hat und gar nichts schreibt? Das ist sowieso so eine Sache. Also man kann sagen, der oder der Mensch ist Pianist. Das geht ohne weiteres. Und das ist eindeutig. Und ja, ich würde mich nicht als Komponisten bezeichnen. Ich gehöre zu diesen mittlerweile gar nicht mehr so wenigen Instrumentalisten, die beginnen zu schreiben. So. Das ist es eher.
Dann hoffe ich, dass Sie viel Gelegenheit haben, auch noch zu schreiben als Pianist. Und wir hören zum Schluss noch ein Stück von Ihnen gespielt, noch eine Live-Aufnahme von den Schwetzinger SWR-Festspielen. Alexander Skriabin, Etüde in Cis-Moll. Warum diese Etüde von einem, naja, im Vergleich zu den anderen Stücken, die Sie für heute Abend ausgesucht haben, eher unbekannteren Komponisten?
Weiß nicht, das ist so kontinental bedingt. Vielleicht wird er so wie Rachmaninow irgendwie in Westeuropa ein bisschen belächelt. Aber natürlich gehört er, sagen wir mal, in Osteuropa, in Russland natürlich sowieso, irgendwie zu den 5 oder 10 bedeutendsten Komponisten aus den letzten Epochen. Mhm. Und es ist natürlich, also diese Etüde ist ein sehr frühes Stück von ihm. Er war jünger, als er das geschrieben hat, war er jünger als ich jetzt. Also wirklich, es ist ein richtiges Jugendwerk von Skriabin. Und es ist natürlich noch, ich würde sagen, nicht mit einem Fuß, mit beiden Füßen so in der Romantik. Es hat noch so viel Chopin und Tschaikowski im Blut. Und trotzdem hat er schon diese Vielschichtigkeit, die dann eigentlich auch den richtigen Skriabin, den wir dann kennen, aus den Klaviersonaten, auch aus der Symphonik, irgendwie steckt er da schon ganz tief drin.
Das Stück hören wir gleich. Robert Neumann war heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Danke.
Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann und für die Technik war Heike Reinhardt verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.